Vertrag kommt von vertragen. Ja, wenn zwei die Idee haben, dass sie irgendwie was zusammen machen wollen, sind sie sich schnell einig. Aber was passiert, wenn Streit da ist? Wenn die Meinung auseinandergeht, dann brauchst du einen Vertrag. Und ohne diese Verträge bist du aufgeschmissen. Was heißt das? Ich habe den Rechtsanwalt Dr. Dominik Herzog eingeladen, mit mir dieses YouTube-Interview zu machen. Ich kenne Dominik jetzt schon längere Zeit und Dominik ist auch in der Mastermind. Deswegen, Dominik, herzlich willkommen in diesem Interview.
Vielen Dank, lieber Dirk. Dankeschön.
So, was sind jetzt, also nee, wir müssen erstmal kurz, Rechtsanwalt, ja gut, aber wo bist du, was machst du, was ist deine Spezialität?
Ich bin Gründungspartner der Wirtschaftskanzlei Silvenstein Rechtsanwälte, so heißen wir. Wir sitzen in München und ich habe mich spezialisiert auf das Thema Unternehmer und da ganz speziell wirklich auf das Thema digitale Unternehmen, skalierende Unternehmen, die nochmal sich mit ganz anderen Rechtsfragen beschäftigen müssen als jetzt, sage ich mal, der normale 0815 Unternehmer. Das heißt, ein großes Thema, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen, sind allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB und digitale Verträge, weil das immer die Themen sind bei schnell wachsenden digitalen Unternehmen. Wie kann ich eine Vielzahl von Kunden zufriedenstellen und wie kann ich auch eine Vielzahl von Kunden überhaupt vertraglich an mich binden?
Okay, cool. Also spezialisiert und das funktioniert. Und jetzt ist die Frage, was sind das für Verträge, ohne die du aufgeschmissen bist? Was brauche ich grundsätzlich, wenn ich Unternehmer bin, Selbstständiger bin, wenn ich beispielsweise ein digitales Business habe, selbst wenn ich irgendwie ein Laptop-Business von Bali aus mache, welche Verträge brauche ich?
Also das muss ich dir als Europas oder wahrscheinlich weltweit größten Verkaufstrainer nicht sagen. Es geht darum, man muss die Sales, die man macht, natürlich irgendwie so vertraglich auf eine Grundlage setzen, dass das Geld auch ankommt, dass man auch einen Anspruch hat auf die Vergütung, die man vereinbart hat in diesem Verkaufsgespräch. Deswegen aus meiner Sicht so wirklich das A und O ist erstmal die Beziehung zum Kunden. Also das muss irgendwie eine solide Basis haben, ob das jetzt, ob man das jetzt mit AGB löst, ob man das jetzt mit einem Vertrag auf Papier und Stift löst, ob man das irgendwie mit Angeboten löst. Das ist dann die zweite Frage, aber so der wichtigste Vertragspartner eigentlich überhaupt ist erstmal der Kunde. Weil wenn ich kein Geld bekomme, dann mache ich keinen Umsatz. Wenn ich keinen Umsatz mache, dann bin ich als Unternehmen relativ schnell irgendwie zumindest auf dem absteigenden Ast. Und dann aus meiner Sicht, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Pyramide. Dann, wenn das Unternehmen wächst, wenn man mehr Umsätze macht, wenn man vielleicht etwas sich langsam auch die Kunden aussuchen kann, wenn man sagt, ich möchte nur noch mit speziellen Kunden zusammenarbeiten. Gleichzeitig wächst man skaliert, stellt Mitarbeiter ein. Dann ist aus meiner Sicht immer so, dass das nächste Thema der nächsten Wachstumsstufe dann die eigenen Mitarbeiter, Angestellte, wie kann man die vertraglich an sich binden, vor allem auch Thema Sales-Mitarbeiter, kommen wir vielleicht nachher noch kurz drauf zu sprechen. Man kann das natürlich auch mit freien Mitarbeitern lösen, aber so in der zweiten Ebene bei wachsenden Unternehmen, was ist sozusagen, wie kann ich meine Mitstreiter so an mich binden, dass wirklich alles geregelt ist, dass die mir nichts wegnehmen, dass die mich so unterstützen und dort unterstützen, wo ich das möchte. Ja, und auf der dritten Stufe, so dann geht's aus meiner Sicht so dann schon um den etwas weiteren Horizont. Es geht um Kooperationspartner, es geht um irgendwelche Firmen, mit denen man vielleicht irgendwie an einem Strang zieht, weil man eine ähnliche Zielgruppe hat und überlegt, okay, wie kann ich das vertraglich so gestalten, dass auch die eingehenden Erlöse richtig verteilt werden. Wie weiß ich, was wo eingeht und wie kann ich diese Ansprüche durchsetzen? Das ist dann so so ein bisschen Champions League, würde ich fast schon sagen. Aber so in dieser Reihenfolge ergeben sich in aller Regel die Themen.
Okay, zum Thema Arbeitsrecht haben wir schon einige Sachen in meinem Kanal hier. Lass uns gern mal bei dem Thema bleiben, ich mache mit Kunden Geschäfte. Welche Variante eines rechtsgültigen Vertrages gibt es? Also kann ich per E-Mail, kann ich per WhatsApp rechtsgültige Kaufverträge mit meinen Kunden abschließen? Wie geht das?
Ja, das ist witzigerweise die Frage, die ich wirklich eigentlich in jedem Gespräch mit Mandanten oder potenziellen Mandanten gestellt bekomme, wie kriege ich denn diese Verträge so rechtssicher hin? Weil klar, ich komme auch aus einer Welt, da sagt man Papier, das ist das, wer schreibt, der bleibt, das ist die wirklich rechtssichere Variante, aber Die ganze Welt digitalisiert sich und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, Dinge auszudrucken, zu unterschreiben, einzuscannen. Und es ist auch mit der richtigen Konstruktion in den allermeisten Fällen nicht nötig. Klar, es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen beim Immobilienkauf, es gibt Ausnahmen bei Gesellschaftsgründungen. Da gibt es eine spezielle Form, notarielle Beurkundung, das ist dann etwas aufwendiger. Aber ich sag mal, den normalen Kaufvertrag, die normale Beauftragung, auch wenn das eine Dienstleistung ist, eine Beratung, ein Coaching, das kann ich sehr wohl auf digitalem Wege machen. Man muss ein paar Dinge berücksichtigen, man muss auf ein paar Dinge aufpassen. Und ich sage auch immer, es ist nicht nur der Vertrag an sich, sondern es ist letztlich der Vertragsprozess. Ich muss den so gestalten, dass ich einfach eben auch bei einer vielleicht unübersichtlichen Anzahl von Kunden immer noch alles im Griff habe und immer noch weiß, okay, der Kunde, den ich jetzt abschließe, bei dem kann ich auch dann mein Geld einfordern, wenn es später Probleme gibt, wenn der widerrufen möchte, wenn er den Vertrag anficht und was es auch immer da gibt. Also lass uns da gerne mal ins Detail gehen. Am Ende muss man sich erstmal fragen, so was ist der Vertragsinhalt? Also was ist die Leistung, die ich erbringe und was kostet das? Das ist so das, was man das kann man telefonisch besprechen, das kann man auch mündlich besprechen, das kann man mit Handschlag vereinbaren, alles gut. Nur ein Richter, so du hast gerade gesagt, Verträge kommen von Vertragen, ja, solange alles schön ist, braucht man den Vertrag auch nicht. Aber das ist am Ende wie mit dem Ehevertrag, den brauche ich auch dann, wenn die Ehe, sag ich mal, eher nicht mehr so optimal ist, wie sie vielleicht am Anfang war. So, und dann brauche ich irgendeine Form der Dokumentation, mit der ich einem Richter erklären kann, was haben wir denn damals eigentlich vereinbart? Was wäre mein Part der Vereinbarung gewesen? Was wäre der Part des Kunden gewesen? Und warum hat das dann nicht geklappt? Und deswegen komme ich in einem Streitfall mit dieser reinen Absprache, mündlich oder telefonisch, komme ich nicht weiter. Ich brauche irgendeine Art der Dokumentation, irgendeine Art. Das kann eine E-Mail sein, das kann eine WhatsApp sein, das kann letztlich ein aufgezeichnetes Telefongespräch sein, das kann ein aufgezeichnetes Zoom-Gespräch sein, aber ich brauche eine Dokumentation, aus der sich genau das, was wir am Anfang vereinbart haben, zweifelsfrei ergibt. Und das ist die Herausforderung und da sage ich immer, da muss man sich einmal Gedanken machen, was ist der Weg, der zu mir passt? Es muss authentisch sein. Nicht jeder will am Telefon irgendwie Verträge abschließen. Manche dürfen das auch gar nicht. Ich zum Beispiel darf mit meinen Mandanten keine Telefonverträge schließen, weil es da anwaltliche Vorschriften gibt, die strengere Formen vorschreiben. Aber ich muss mich fragen, was passt zu mir, was passt zu meinen Kunden? Und dann definiere ich danach den Prozess, wie ich meine Verträge wirklich rechtssicher schreibe und rechtssicher auch dokumentiere dann.
Okay, dann bleiben wir doch mal bei dem Vertragsabschluss am Telefon, weil das ein sehr beliebtes Thema ist. Du bist Telefonverkäufer, du hast einen Closing Call, du präsentierst die Lösung, der Kunde sagt, das ist es, das will ich. Okay, du klärst mit ihm, wann du startest und so weiter. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich schicke Ihnen jetzt den Vertrag, bitte ausdrucken, tackern, lochen, unterschreiben, stempeln und wieder zurückschicken mit der gelben Post, dann wissen wir, in 9 von 10 Fällen kommt das Ding nie wieder zurück. So. Deshalb, ich muss als Verkäufer den Moment nutzen und will den Moment aber rechtssicher nutzen. Was kann ich tun?
Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du gerade gesagt hast. Also auch das, was ich von vielen Mandanten gespiegelt bekomme, die sagen, wenn wir uns quasi mündlich verabreden und ich danach was nachschicke, da wird in den allermeisten Fällen wird nie was oder es ist extrem nervig, da hinterher zu haken. Also ist das Ziel in diesem Telefonat, das man führt, das, was besprochen ist, irgendwie abzuschließen. Und das funktioniert am besten durch einen Telefonvertrag, den ich dann tatsächlich aufzeichne. Also dann kann ich es wirklich sofort am Telefon dingfest machen. Das heißt, ich muss das, was das Gesetz vorsieht, also das Gesetz sagt immer, ein Vertrag erfordert Angebot und Annahme. Die müssen auch über die gleiche Sache sich beziehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es möglicherweise einen sogenannten Dissens. Ja? Also man hat zwar einen Vertrag geschlossen, aber es ist eigentlich gar nicht klar, worüber. Und deswegen haben wir in vielen Fällen von unseren Mandanten einfach eine Struktur geschaffen, die man im Prinzip dann einführt, wenn das eigentliche Telefonat, das Verkaufsgespräch beendet ist, klar ist, okay, man macht das zusammen. Und dann sagen wir, okay, dann starten wir jetzt die Aufzeichnung. Heute ist der so und so und wir haben das und das vereinbart. Genau dokumentieren alle Willenserklärungen während dieser Aufzeichnung. Und was ganz wichtig ist in diesem Fall, Und das kann tatsächlich auch, sage ich mal, strafrechtlich zu Problemen führen. Man muss zum richtigen Zeitpunkt auch den in der anderen Leitung darüber informieren, dass ich jetzt etwas aufzeichne. Also das ist ja Gang und gäbe und wirklich auch sozusagen Pflicht, dass ich kläre, alles klar, dann haben wir es jetzt soweit, dann würde ich das jetzt aufzeichnen, jawohl, passt, und dann kann man die Aufzeichnung starten, bevor man das sogenannte vertrauliche Wort irgendwie bricht und etwas aufzeichnet, wovon mein Gegenüber gar nichts weiß. Das geht dann schon eher in Richtung BND-Methoden und da sollte man ein bisschen aufpassen.
Okay, ganz anderes Thema. Krasses Beispiel ist nicht mir passiert, ist einem anderen Coach passiert. Er hat ein 12-Monats-Coaching-Programm. Die Teilnehmerin, die das bei ihm gebucht hat, hat alles konsumiert, war in jedem Zoom-Call dabei, hat alle Videos mitgenommen. Mega, mega, mega. Und hat dann kurz vor Ende widerrufen. Und sie hatte auch gezahlt und so weiter, aber hat dann widerrufen und ist vor Gericht gegangen. Weil der Coach sagt natürlich, ich habe die Leistung komplett erbracht. Also wo ist das Problem? Die war immer dabei, die hat alles mitgemacht. Das kann ich alles nachweisen. Und dann gab es eben irgendwas bei den AGBs, was nicht vorher sauber geklärt war. Und sie ist da rausgekommen und sie hat alles erstattet bekommen. Ja, also ist jetzt ethisch, moralisch, ist das mal eine Sache, aber das lassen wir mal so stehen. Das andere ist rechtlich, da hat der einen Fehler gemacht bei den AGBs. Der Richter hat gesagt, hey, so ist das, Sie müssen es zurückzahlen und gut ist. Gehen wir mal in den Widerruf. Was muss ich beachten bei Verträgen und Widerruf?
Ein Thema, was, ja, wie du schon sagst, das macht keinen Spaß. Deswegen gibt's auch, sage ich mal, wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist und ausschließlich Unternehmenskunden betreut, hat man viele Vorteile, weil es dort dieses Widerrufsrecht eben nicht gibt. Das gibt es nur bei Verbrauchern. Das kommt aus der EU. Ja. Verbraucherschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und früher war das sozusagen der Vertreter, der an der Tür geklingelt hat und gesagt hat, hier, wir haben hier vielleicht eine Versicherungspolice, zack, zack, wir schließen das jetzt hier ab. Hat den Verbraucher so ein bisschen überfallen. Der wusste gar nicht, oh, auch noch in seinem eigenen Haus steht ein fremder Mann. Okay, wir unterschreiben. Das ist im Prinzip so, diese Situation war früher der Fall, vor der Verbraucher geschützt werden sollte. Heutzutage ist das halt ins Internet übertragen worden und da heißt es, okay, wenn man solche Fernabsatzverträge schließt, muss man auch die Möglichkeit haben, da innerhalb von 2 Wochen wieder rauszukommen. 2 Wochen, jetzt hast du gesagt 12 Monate, das heißt, da ist wirklich was schiefgelaufen. Ich muss den Kunden, wenn ich mit Verbrauchern arbeite, nur oder auch, das klären wir mit allen unseren Mandanten immer ganz am Anfang, was ist denn eigentlich dein Angebot, wer ist deine Zielgruppe, ist das jetzt irgendwas im Bereich, keine Ahnung, Abnehmen, Coaching oder irgendwie sowas, dann ist natürlich, dann richtet das sich in der Regel an Verbraucher, oder ist es eine Dienstleistung, wo ich Mitarbeiter vermittle oder Mitarbeiter besorge oder einfach im B2B-Bereich unterwegs bin, dann ist das kein Thema, aber in diesem Fall muss ich sehr formal den Verbraucher informieren darüber, dass er widerrufen kann. Und der Scherz ist, wenn ich das nicht tue, dann kann der Kunde tatsächlich alle meine Inhalte, wenn das jetzt ein Online-Coach ist, der zieht sich alles rein, der nimmt an allen Calls teil, der saugt das ganze Wissen ab und sagt dann schön nach 12 Monaten und maximal dann 2 Wochen, sagt er, alles klar, vielen Dank, ich widerrufe jetzt, und kriegt alles zurück. Der kriegt alles bis auf den letzten Cent alles zurück. Man kann das im Prinzip nur vermeiden, indem man wirklich darauf achtet, also man muss sich erst einmal darüber im Klaren sein, wer ist meine Zielgruppe, sich sauber, ordentlich, anwaltlich beraten lassen, über dieses Widerrufsrecht, das ist sehr, sehr formal, exakt belehren, zum richtigen Zeitpunkt auch, dem Kunden, dem Verbraucher das auch in der richtigen Form mitteilen und übergeben, und dann ist diese Widerrufsfrist 2 Wochen, das ist schon, sage ich mal, schmerzhaft genug, wenn jemand nach 2 Wochen, aber da kann man es noch ein bisschen, da ist vielleicht noch nicht das ganze Wissen preis geworden, ja, wenn ich jetzt ein Programm habe, was ein ganzes Jahr geht und hauptsächlich aus Live-Terminen besteht, dann ist vielleicht nach 2 Wochen noch nicht der ganze Inhalt schon rausgegeben, aber da muss man sehr stark aufpassen, deswegen am Anfang immer gucken, wer sind meine Kunden. Es gibt bei online abrufbar waren zum Beispiel Online-Kursen oder so, da kann man es noch ein bisschen anders gestalten. Da kann man sagen, okay, du darfst jetzt dir die Sachen erst anschauen, wenn du auf dein Widerrufsrecht verzichtest. Das funktioniert aber so im Coaching, im Dienstleistungsbereich nicht. Da muss man aufpassen. Also Vertrag macht nicht nur Sinn, dass ich mein Geld bekomme, sondern macht auch Sinn, dass ich es nicht zurückzahlen muss, wenn ich mit Verbrauchern zu tun habe tatsächlich. Und ich kann dir wirklich sagen, es ist auch... Man muss da auch insofern sehr genau aufpassen. Ich habe diverse Verfahren vor Gericht auch schon gehabt. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Digitalisierung. Ja, ich meine, dein Business, es geht ausschließlich um Digitalisierung, um Skalierung in der Mastermind. Das sind die Themen, um die es geht. Nur, wenn man jetzt mal irgendwie vor Gericht landet und so einem Richter erklärt, so, wir haben jetzt hier einen Coaching-Vertrag, dann sagt er, okay, Coaching, das ist doch irgendwas Unseriöses. Dann sage ich, okay, den haben wir über Zoom geschlossen. Dann sagt er, was ist Zoom? Und dann sage ich, okay, wir haben hier Leistungen, das wird auch über Videotelefonie oder über Videokurse wird hier die Leistung erbracht. Da verliert man die Leute. Also man muss da wirklich sich genau überlegen, mit welchen Metaphern bringe ich jetzt dem Richter näher, was wir hier eigentlich gerade machen und worum es geht. Und das ist eigentlich so das, was auch so meine Hauptaufgabe ist. Ich versuche da zu vermitteln, versuche zum einen natürlich die Mandanten irgendwie dahin zu begleiten, dass sie wirklich einen rechtssicheren Prozess haben, aber auch wenn es halt dann scheppert, wenn es kracht, dann muss man diese digitale Welt auch irgendwie dem analogen Richter im Zweifel erklären und sagen, nee, es hat alles Hand und Fuß, das ist alles rechtmäßig und der Mandant hat ordnungsgemäß belehrt, es gibt kein Widerrufsrecht, also sorry. Gilt übrigens auch, wenn man sich fragt, bin ich jetzt im B2C-Bereich oder sind meine Kunden vielleicht doch eher Unternehmer, so zum Thema Unternehmensaufbau ist ja zum Beispiel auch bei dir ein Thema im Mentoring. So jemand ist vielleicht noch im Hauptberuf tätig und sagt, ich möchte aber was Eigenes aufbauen, in welchem Bereich auch immer. Wenn man sich in dem Bereich auch schon ausbilden lässt, das zählt auch tatsächlich schon zum Bereich B2B. Das heißt, das ist nicht, auch wenn ich selbst in dem Moment eine Privatperson bin, angestellt bin, das ist trotzdem schon dem Unternehmerbereich zuzuordnen, in dem Fall also dann kein Widerrufsrecht.
Brauche ich AGBs oder ist das nur was für die ganz Großen? Also brauche ich AGBs und kann ich nicht einfach das Übliche machen? Ein Kumpel von mir hat irgendwelche AGBs und ich sage, gib mal rüber, copy, paste und dann tausche ich da 3-4 Sachen aus und dann habe ich ja auch AGBs. Also ich gebe offen zu, genauso habe ich es in der Anfangszeit gemacht. Wenn ich dann Honorarverträge abgeschlossen habe vor 25 Jahren mit meinen Kunden für Seminare oder Vorträge, dann waren die AGBs von einem Kumpel, die ich dann da reinkopiert habe. Was, klar, ne? Du als Anwalt mit dem Spezialthema, du wirst sicherlich sagen, mach das individuell, aber brauche ich sie grundsätzlich und warum brauche ich sie?
Also ich bin da tatsächlich, am Ende bin ich leidenschaftslos, ja. Ich sage, es muss irgendwie es muss eine vertragliche Grundlage sein, die dazu führt, dass ich das, was ich vereinbart habe, auch tatsächlich bezahlt bekomme. Die Form, ob das jetzt AGB sein müssen oder ob das nicht irgendwie eine andere Vertragsform ist, die vielleicht irgendwie, wo es kein Kleingedrucktes gibt, das ist eine separate Frage. Deswegen klare Antwort, nee, ich brauche nicht in jedem Fall AGB. Es ist die Frage, was ist mein Geschäftsmodell? Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden? Ist das irgendwie irgendwas, was im Geschäft offline vor Ort stattfindet? Oder ist das was halt online stattfindet? Im großen Stil habe ich jeden Tag x Kunden, mit denen ich Verträge abschließen möchte. Und das sind so die Fragen, mit denen ich mich da beschäftigen muss, wenn ich mich mit der Frage auseinandersetze, brauche ich jetzt AGB oder brauche ich sie nicht? Wenn man sich mal anguckt, was sind AGB eigentlich? Allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist alles, das ist gesetzlich geregelt. Das heißt, es ist für eine Vielzahl von Verträgen Regelungen, die ähnlich sind und von einer Seite, und das ist der Unternehmer, vorgegeben sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Supermarkt warst, wo AGB irgendwie verankert waren und du dann mit der Kassiererin angefangen hast zu diskutieren, können wir da hier bei der Klausel, können wir da was machen? Das ist vorgegeben vom Unternehmer und das ist auch, sage ich mal, ne, Verbraucherschutz. Es ist nicht so, dass der Unternehmer alles machen kann, dass er sagt, ich krieg das Geld, ich krieg alles Geld, ich muss dafür nichts leisten und ich muss es auch nie zurückbezahlen, sondern es gibt da ziemlich viele Regelungen und zwar für wirklich jeden einzelnen Regelungspunkt, den man sich angucken muss. Ist das jetzt sozusagen noch abgedeckt von dem, was sich der Gesetzgeber mal überlegt hat oder geht das zu weit weg? Deswegen, wenn es zu weit weg geht, ist die ganze Regelung unwirksam und das ist so der Punkt, wo auch als Anwalt und als Unternehmer das Risiko drin ist, wenn ich zu weit gehe, wenn ich zu viel für mich einfordere, dann ist die ganze Klausel im Prinzip nichts wert. Was gilt dann? Ja, dann ist man jetzt auch nicht schutzlos, dass man sagt, dann sind wir jetzt irgendwie in einem rechtsfreien Raum und jeder kann machen, was er möchte, sondern dann gilt halt die gesetzliche Regelung. Die ist grundsätzlich auch nicht schlecht, ne? Ich bin froh, dass wir im BGB wirklich Dinge geregelt haben, von denen vor vielen, vielen Jahren keiner gedacht hätte, dass man das auch auf Online-Geschäftsmodelle, auf Online-Verträge anwenden kann. Die haben schon, sind schon sehr vorausschauend und wirklich sehr abstrakt gefasst. Nur das Gesetz ist halt ausgewogen. Das Gesetz kennt niemanden, der bevorzugt wird. Das Gesetz kennt nur objektive Kriterien, die sind ausgewogen und daran kann man dann festmachen, liegt ein Vertrag vor oder nicht, welche Regelung wurde vereinbart oder nicht. Und wenn ich aus dieser, sag ich mal, Ausgewogenheit als Unternehmer, ja, die, alle Unternehmer, auch die ich in der Mastermind kennengelernt habe, die sind alle am so, die beschäftigen sich tagtäglich mit ihrem Business und überlegen sich, wie kann ich besser werden, wie kann ich schneller wachsen, wie kann ich irgendwie meine Zielgruppe vergrößern, wie kann ich irgendwie mein Angebot besser fassen. Und natürlich überlegt da auch jeder, wie kann ich die beste Leistung, die es gibt in meinem Bereich, erbringen. Aber die Frage, gibt es jetzt irgendwas, auf was ich verzichten kann oder was ich einfach mal so liegen lasse, die stellt sich keiner so wirklich ernsthaft, sondern es geht natürlich um die Optimierung des Businesses. Und wenn ich mir um die Optimierung meines Geschäfts Gedanken mache, dann muss ich mir auch um die Optimierung meiner Verträge Gedanken machen. Und dann bin ich am Ende wieder beim Thema AGB und sage, okay, ich will einfach nicht alles hinnehmen. Ich möchte das, was geht, möchte ich für mich rausholen. Seien es Vertragslaufzeiten, seien es Haftungsbeschränkungen. Da will ich einfach, ja, wenn ich hier das Risiko trage, wenn ich hier meine Mitarbeiter bezahle, wenn ich hier dafür sorge, dass viele Menschen sind auch von mir abhängig, ob jetzt als Kunden oder als Angestellte, dann muss das Ganze auch irgendwie auf solchen stabilen Füßen stehen, dass ich jetzt am Ende nicht mehr Nachteile als Vorteile habe. Deswegen, der langen Rede kurzer Sinn, brauche ich immer AGB? Nö. Macht ein AGB in verschiedenen Fällen Sinn? Ja, definitiv. Aber wann, das muss man sich angucken.
Okay, gut. Also wir haben unsere AGBs mehrfach überarbeiten lassen und das ist bei uns, bei dem Rad, was wir drehen, ist es einfach grundsätzlich wichtig, dass alle Verträge wasserdicht sind. Die Verträge, an denen wir am längsten geschraubt haben und bei denen wir aber in der Vergangenheit auch zum Beispiel zwei Fehler drin hatten und diese beiden Fehler haben uns 240.000 Euro gekostet, die vor Gericht dann eingeklagt wurden. Und ja, das waren Arbeitsverträge. Das war vor ein paar Jahren, waren das Arbeitsverträge, wo wir Fehler drin hatten. Sag einmal kurz was zu Arbeitsverträgen, obwohl es hier im Kanal, wie gesagt, schon einiges gibt. Ich werde das auch entsprechend verlinken. Brauche ich immer einen schriftlichen Arbeitsvertrag? Reicht auch der mündliche? Worauf muss ich achten?
Also das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, so das Thema, wenn das Unternehmen wächst, dann muss man sich mit diesem Thema auch beschäftigen und muss irgendwie einmal für ordentliche Verträge sorgen. Der Punkt ist, ja, ich brauche einen schriftlichen Arbeitsvertrag schon allein aus dem wichtigsten Grund. Wenn ich einen Mitarbeiter befristet einstelle und ich dem vor seinem ersten Arbeitstag nicht schon irgendwie einen schriftlichen Arbeitsvertrag vorgelegt habe und mir den habe unterschreiben lassen, dann ist der schon mal unbefristet bei mir. Das ist schon mal das erste große Problem. Das heißt, der geht nicht nach einem Jahr so wie vereinbart, sondern der sitzt bei mir im Unternehmen. Das sind pro Jahr ja Zehntausende, die mich das kostet. Nur dieser, das kann eine Viertelstunde sein. Wenn ich es dem vor 0 Uhr noch irgendwie von ihm unterschrieben zurückbekomme, dann ist das Thema geregelt. Und wenn der aber irgendwie dann antanzt, das nicht unterschreibt, er kommt zur Arbeit, dann ist das Thema schon, ja, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also allein deswegen muss es schon schriftlich sein bei den befristeten Arbeitsverträgen, aber auch ansonsten, es gibt das Nachweisgesetz, das besagt, auch hier wieder eine Arbeitnehmer ist Arbeitnehmerschutzrecht. Das heißt, der Arbeitnehmer muss geschützt werden vor irgendwelchen dunklen Machenschaften von Unternehmern, die vielleicht ihm irgendwelche Leistungen abverlangen zu Nachtzeit und das schlecht bezahlen oder gar die Überstunden nicht bezahlen. Deswegen allein aus diesem Grund sollte das auch schon schriftlich gemacht sein. Das ist aber aus meiner Sicht eine Frage, wie professionell betreibe ich mein Business? Du hast gerade gesagt, ja, am Anfang kopiert man sich die AGB zusammen und lädt sich den Arbeitsvertrag irgendwo runter. Und das ist auch völlig fein, ja. Man muss auch, mir ist auch klar, ich bin jetzt auch kein Traumtänzer, der sagt, bevor ich den ersten Euro Umsatz mache, investiere ich erstmal 20.000 Euro in eine ordentliche rechtliche Beratung. Das ist lebensfremd. Aber an ein paar Punkten macht es schon Sinn, zumindest dann, wenn ich merke, okay, ich habe hier etwas, das funktioniert und ich möchte das ausbauen, es dann auf ordentliche Füße zu stellen und dann zu sagen, okay, meine Mitarbeiter haben ordentliche Arbeitsverträge, die schützen mich, ja, Thema Ausschlussfristen auch vor Ansprüchen, die irgendwie Jahre später noch geltend gemacht werden und Kundenverträge schützen mich davor, dass ich auf dem Geld sitzen bleibe. Das ist übrigens häufig so die Einflugschneise, wann kommen potenzielle Mandanten zu mir, sagen, ja, ich habe jetzt gerade den dritten Vertrag am Telefon geschlossen, der hat am Telefon gesagt, ja, lass uns das machen, das klappt, perfekt, wir machen das, Vertrag schickst mir zu, bestätige ich dir dann und danach nie wieder was gehört. Und wenn das Jahresverträge sind mit fünfstelligen Umsätzen, da ist das Investment in diese Anwälte ist ja zu vernachlässigen.
Ich glaube, das ist das Learning, was alle selbstständig machen. Sie machen erstmal, was ich auch gut finde, ich habe es genauso gemacht, aber dann, wenn das Kind in den Brunnen fällt, du bist das erste Mal mit einem Mitarbeiter vom Arbeitsgericht, du bist das erste Mal mit einem Kunden vom Arbeitsgericht, weil er nicht zahlt, dann fängst du an, über Verträge nachzudenken. Dann, wenn das Kind das erste Mal in den Brunnen fällt. Und deswegen gibt es auch dieses Video. Also, liebe Community, wenn ihr das seht oder im Podcast hört, könnt ihr machen. Ist extrem frustrierend, weil du denkst, ethisch, moralisch, habe ich doch recht, ich habe doch alles gemacht. Und dann gibt es aber die Rechtsprechung, die anders tickt. Der Verbraucher wird unglaublich geschützt, auch vor Dingen, die nicht schützenswert sind. Der Mitarbeiter, Arbeitnehmerschutzrecht, wird unglaublich geschützt, auch wenn du sagst, ey, der hat mich doch komplett hier gelinkt. Egal, ob es der Kunde ist oder ob es der Mitarbeiter, beide haben mich gelinkt und jetzt verliere ich vor Gericht. Ja, und wenn du diese Erfahrung halt nicht haben willst, weil du dann auch daran zweifelst, ob Unternehmertum und Selbstständigkeit das Richtige für dich ist, mach die Verträge vorher. Mach sie vorher. Okay, gehen wir mal in das Thema freie Mitarbeiter rein. Also angenommen, ich habe einen zertifizierten High-Ticket-Closer, der mit mir vereinbart, ich gebe ihm die Leads rüber und er ruft die dann an und er kriegt dann für jeden Abschluss, was weiß ich, 15% Provision. So, da gibt es so viele Streitmöglichkeiten. Was passiert mit dem Leads? Wem gehören die Leads nachher? Kriegt er nur auf den Erstauftrag oder auf die Folgeprovision? Und so weiter. Worauf muss ich achten, wenn ich mit diesen freien Künstlern arbeite?
Ja, das ist ein Thema. Also die freien Mitarbeiter, worüber man sich da immer von Anfang an schon mal klar sein muss, das ist niemand, der irgendwie exklusiv für einen arbeitet in aller Regel. Das darf er nämlich gar nicht, weil sonst ist nämlich das Thema Scheinselbstständigkeit ganz groß auf dem Tableau. Und dann ist halt oft schon mal so diese nervige Geschichte, kannst du dich darum kümmern? Nee, weil ich habe jetzt gerade was anderes, so ich bin jetzt gerade nicht verfügbar. Also es ist keine exklusive Verfügbarkeit für den in dem Fall dann Auftraggeber. Man muss da verschiedene Dinge berücksichtigen. Das ist in der Regel auch ein Dienstvertrag, also im Prinzip das gleiche wie auch ein Arbeitsvertrag, aber eben ohne diese Exklusivität, auch ohne diesen Schutz, sage ich mal, den der Arbeitnehmer genießt mit Lohnfortzahlung, mit Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Aber man gibt natürlich als Unternehmer da auch schon sehr viel Preis. Ja? Man gibt Kundendatenpreis, man gibt intime Details über das Geschäftsmodellpreis. Man gibt da Einblicke jemandem, der eigentlich nur über einen einfachen Mitarbeitervertrag, einen freien Mitarbeitervertrag sozusagen, der auch in der Regel leicht gekündigt werden kann, viel leichter als ein Arbeitsvertrag. Dieses Arbeitsverhältnis ist ein viel engeres Verhältnis. Da ist auch eine größere Abhängigkeit. Deswegen ja auch dieser ganze Arbeitnehmerschutz. Das ist beim freien Mitarbeiter nicht so. Der kann für andere Auftraggeber arbeiten. Der kann natürlich auch das Wissen kombinieren. Der kann sich überall das Beste rausziehen. Und da muss man genau aufpassen. Also man hat zum einen dieses Scheinselbstständigkeitsrisiko. Das hat man ja witzigerweise als Auftraggeber, weil man als Auftraggeber davon abgehalten werden soll, Sozialversicherungsbeiträge zu sparen, indem man mit freien Mitarbeitern arbeitet. Das ist schon mal das eine Thema. Das heißt, ich muss darauf achten als Auftraggeber, hat der noch andere Auftraggeber oder hat der nur mich? Wie spanne ich den ein? Arbeitet der 40 Stunden für mich oder arbeitet er nur 10 Stunden für mich? Das ist schon mal das erste Thema. Da habe ich einfach ein Risiko. Ich kann es aber nur bedingt steuern, weil ich ja letztlich nicht weiß, was der mir erzählt. Und ich kann ihm jetzt auch nicht, ich kann ihn nicht verpflichten, er sucht ja doch noch andere und wenn nicht, dann komme ich mit der Peitsche. So, das ist schon mal das erste Risiko. Und das zweite, was du ansprichst, Thema Vergütung, ja, wenn es eine Stundenvergütung ist, okay, da kann man mit irgendwelchen Nachweisen arbeiten, aber wenn es dann um Provisionsgeschichten geht, bei High-Ticket-Closern, die Zugriff auf meine Daten haben, die dann vielleicht die in die eigene Tasche wirtschaften, die vielleicht auch gar nicht genau wissen, was ist jetzt so dein Angebot und hinterher dann sagen, nee, das war gar nicht so oder der kam von mir, obwohl er gar nicht von mir kam oder das ist alles sowas von intransparent Und das ist halt das große Problem. Der ist zu weit weg, als dass ich den wirklich eng an die Zügel nehmen kann und wirklich eng auch überprüfen kann, was macht der eigentlich. Der sitzt im Zweifel auch nicht bei mir im Büro, sondern irgendwo zu Hause. Darf er gar nicht im Büro sitzen, weil dann heißt wieder, ist ja ein Angestellter. So, und das verbunden mit dieser Intransparenz, diese fehlende Kontrolle, das ist ein großes Thema. Also man kann versuchen, das mit rechtlichen Regelungen glatt zu ziehen, über Kundenschutzregelungen, du darfst meine Kunden aber nicht selber ansprechen, auch mit Wettbewerbsverboten vielleicht, ja, du darfst für andere arbeiten, du sollst sogar für andere arbeiten, aber bitte nicht in meinem Teich fischen, sondern such dir irgendwie da noch ein anderes Geschäftsmodell. Und ja, das, also, du hörst schon raus, das ist auch mit rechtlich einigen Risiken verbunden und man hat da einfach viel größere Schwierigkeiten und Probleme, das dann auch wirklich geltend zu machen und einzuklagen, weil einfach die Beweislage auch schwierig ist. Und je besser man die Beweislage macht, je solider, je mehr ich dem Zugriff auf meine Systeme gebe, desto mehr Einblick hat er dann natürlich auch wieder. Und desto mehr interner kann er wieder dann sozusagen absaugen. Also es ist ein Thema aus Sicht des freien Mitarbeiters, für den ist es eher angenehm. Aus Arbeitgebersicht oder aus Unternehmersicht würde ich an der Stelle eher sagen, überleg doch, ob es nicht mehr Sinn macht, das mit einem Angestellten zu lösen, der wirklich exklusiv für dich arbeitet. Da kannst du die Qualität kontrollieren, du kannst die Vergütung viel besser regeln und du kannst auch viel besser sicherstellen, dass der jetzt dir nichts wegnimmt, was ihm nicht zusteht.
Okay, cool. Was ist mit Kooperationspartnern? Was auch immer, wie man auch immer definiert, Kooperationspartner. Da gibt's, glaube ich, ziemlich viele Parallele zu dem freien Mitarbeiter. Magst du einmal sagen, ich kann per Handschlag machen, ich kann sagen, okay, wenn der nicht mehr will, dann lassen wir es halt. Ich habe keine Ansprüche gegen ihn, er keine gegen mich. Aber ist das so?
Ja, da kann man schon. Also das ist vielleicht dann so, wenn man nochmal an das Bild vom Anfang denkt, von der Pyramide, da sind wir dann schon auf dem Level, sage ich mal. Da gibt es eine gewisse Erfahrung. Da gibt es auch dann, das sind gewachsene Strukturen. Man hat vielleicht auch schon so einen eigenen Apparat und sagt, okay, jetzt, wie können wir denn das kombinieren? Der große Unterschied zum freien Mitarbeiter ist, es ist nicht eine Einzelperson, die selbst immer arbeiten muss und High Tickets closed, sondern das ist sozusagen auch ein Unternehmen eher. Das heißt, zwei Unternehmen arbeiten zusammen. Das heißt, dieses Thema Scheinselbstständigkeit haben wir nicht. Es ist auch nicht so, dass es an einer Person hängt, sondern auch da gibt es dann eher eine Arbeitsorganisation. Ja, da spielt Vertrauen mit Sicherheit eine große Rolle. Auch da ist es so, wenn es um das Thema Vergütung, solange man sich versteht, alles fein, aber wenn man sich nicht versteht und dann es damit losgeht, dass man Zahlen nicht offenlegt, aus denen sich vielleicht Beteiligungsansprüche ableiten würden, das ist ungut. Da muss man dann über ein zweistufiges Verfahren vor Gericht erstmal Auskunft verlangen und erstmal fragen, was hat er denn für Umsätze gemacht? Und dann stellt sich nämlich auch raus, war das so schlau, wie wir es gestaltet haben? Waren es Umsätze oder waren es vielleicht die Gewinne, auf die wir Bezug genommen haben? Himmelweiter Unterschied, da kann man ja, klar, bei Umsätzen, die kann man irgendwie am Ende aus dem Jahresabschluss ablesen, aber bei Gewinnen kann ich viel machen, da kann ich irgendwelche Ausgaben vorziehen, da kann ich auch ja einfach gestalterisch einiges vornehmen und das ist einfach, ja, das ist, wenn es kracht, problematisch. Bei den Kooperationsverträgen würde ich tatsächlich eher so ein bisschen rangehen wie mit dem Ehepartner. Man kann nicht alles klären, ja, man kann nicht alles im Voraus irgendwie antizipieren. Es kann gut gehen und am Ende muss man sich auch so ein bisschen auf seinen Bauch und auf seine Erfahrung verlassen. Und wenn es soweit ist, dann auch unter gestandenen Unternehmern irgendwie gucken, wie man da eine Regelung findet. Man sollte natürlich nicht nur mit Handschlag arbeiten, das wäre fahrlässig. Aber das ist ein Thema, da muss man einfach schon auch viel Erfahrung gesammelt haben, wenn es wirklich um substanzielle Beträge auch geht. Auf der anderen Seite, Upside ist natürlich auch durch Kooperationen, kann man umsatzmäßig natürlich wahnsinnig wachsen. Ne? Das ist der unternehmerische Aspekt, weil man einfach Know-how anzapfen kann, an das man sonst nicht rankommt. Und da sind solche Joint Ventures natürlich, das kann Gold wert sein. Deswegen sollte man niemals, und das ist vielleicht überhaupt, finde ich, auch so als Grundgedanken am Ende dieses Videos, der vielleicht hängen bleibt, man sollte nie die rechtliche Gestaltung irgendwie sich erst überlegen und dann sagen, wie passt das zu der Idee, die ich eigentlich habe, sondern man sollte immer das umdrehen und immer sagen, okay, was ist meine Idee, was will ich machen und wie kann ich das im zweiten Schritt dann rechtlich so gestalten, dass es passt, also sozusagen immer Form follows Function, die rechtliche Form, die folgt immer der eigentlichen Funktion. Was habe ich geplant? Was möchte ich machen? Was habe ich vor? Was ist meine Vision? Und dann ergibt sich daraus, ergeben sich ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Und das Umzudrehen ist dann halt sehr von Sicherheit geprägt. Und was bringt's mir, ja, in so einem Kooperationsvertrag die besten Regelungen zu machen, auf 500 Seiten einen Vertrag zu machen, da ist alles geregelt. Und am Ende stellt man fest, ja, das trifft eigentlich gar nicht den Punkt. Wir hatten eigentlich was ganz anderes vor. Jetzt haben wir da eine super rechtliche Regelung, die ist auch wasserdicht und bombensicher, aber sie bringt mir eigentlich nichts. Und das ist, da finde ich, muss man einen gewissen unternehmerischen Blick auf die Dinge haben und einen gewissen Pragmatismus. Und ich habe früher mal im Konzern gearbeitet, da haben wir teilweise Verträge verhandelt. Da wusste ein Monat später, hat keiner mehr diese Klauseln verstanden, geschweige denn 3 Jahre später. Also manchmal ist so eine gewisse Einfachheit ist auch King.
Okay, ja. Denke ich auch so. Du wirst dich als Unternehmer, als Selbstständiger nie zu 100% völlig wasserdicht absichern können. Und wenn du vor Gericht bist, wie sagt man so schön, auf hoher See und vor Gericht bist du in Gottes Hand. Du weißt also auch nicht, was da wirklich rauskommt, ob der Richter da irgendwie schlecht geschlafen hat, wie er drauf ist. Okay, für die Community ist vielleicht gut zu wissen, ich mache einen großen Bogen um Anwälte. Ich habe mal ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe einen Vortrag gehalten vom Marketingclub Sauerland in Hagen oder Südwestfalen heißt der, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren. Und dann haben wir natürlich die Teilnehmer, die da waren, nachtelefoniert und haben geguckt, ob wir mit denen irgendwas machen können. Und da waren auch Anwälte bei. Und die Anwälte haben uns also auch abgemahnt. Ne? Also ich habe da Abmahnungen kassiert. Und von dem Moment habe ich gesagt, bei mir in CRM-Programm oder in Social Media kommt kein Anwalt mehr rein. Kein Anwalt mehr. Und ich habe in meinem Umfeld neben dir, Dominik, habe ich noch, glaube ich, 3 weitere Anwälte, mit denen ich arbeite. Aber ansonsten, wenn ich eine Anfrage bei LinkedIn kriege von einem Anwalt, nehme ich nicht an. Nehme ich nicht an, blockiere ich in der Regel auch direkt. Boah, da habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht. So, aber für die Community einfach jetzt hier, wenn ich schon einen Anwalt in mein Umfeld reinlasse, dann muss der auch schon besonders sein. Und deswegen, Dominik, wenn man das jetzt gesehen hat und sagt, der hat Ahnung, der ist sympathisch und Dirk lässt den auch noch an sich ran, ich würde gern mit dem Kontakt aufnehmen. Wir werden natürlich alle Kontaktdaten verlinken unter diesem Video, respektive in den Shownotes vom Podcast. Aber dein Tipp, wie kommt man am besten an dich ran?
Tatsächlich der unmittelbare Weg ist zum Beispiel über Instagram. Ja, das ist da gucke ich mehrmals am Tag rein. Da kann man mir direkt schreiben und da kann ich auch relativ schnell eine Einschätzung geben. Das ist Anwalt-Herzog bei Instagram und ansonsten über unsere Webseite agbanwalt.de. Das ist unsere Landingpage. Das kann man sich gut merken. Da kann man eine Anfrage stellen und dann spricht man mit Mitarbeiter aus meinem Team. Bevor man dann mit mir spricht. Ich habe auch, ich kenne alle meine Mandanten persönlich. Ne? Also es ist immer noch so, dass ich da immer brennend interessiert bin, was ist das Unternehmen, was machen die, was sind das für Typen? Und mir macht das einfach extrem Spaß, mit Unternehmern zu arbeiten, die wirklich die Gas geben wollen und die sich nicht selbst verwalten. Ja, wie gesagt, ich habe im Konzern selbst gearbeitet. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man wartet, wann die Altersteilzeit eintritt. Und ich habe mehr Spaß mit den Mandanten, die sagen, wie kann ich das machen? Und zwar, wie kann ich das jetzt sofort machen?
Ja, okay. Das ist ja auch unter anderem der Grund, warum du in einem Mastermind bist. Also für jeden, der jetzt zuschaut, du kannst natürlich auch so mal informelle Gespräche führen mit Dominik, wenn du in einem Mastermind bist, was weiß ich, beim Abendessen, beim Frühstück, sitzt da halt neben ihm, was weiß ich, wenn der Konferenztag ist. Sitzt du neben ihm oder gehst in der Pause zu ihm und sagst, hör mal, Dominik, wie sieht das damit aus? Das Gleiche gilt ja für, wir haben Leute zum Thema Personal Branding, zum Thema Marketing und Positionierung. Wir haben einen Architekten drin, wir haben Logistikunternehmer, wir haben einen Sicherheitsunternehmer, einen Steuerberater, der ein sehr begehrter Gesprächspartner ist, Multiunternehmer, Immobilienunternehmer und so weiter. Und da hast du halt beispielsweise den kurzen Weg und kannst sagen, hey, können wir morgen mal frühstücken? Und beim Frühstück stellst du halt deine Fragen und dann wird der andere auch gerne hilfsbereit Auskunft geben, so wie du dann natürlich den anderen gegenüber hilfsbereit Auskunft gibst. Was war deine Motivation, Dominik, in diese Mastermind zu kommen? Und wir hatten jetzt ein großes Treffen, wo du dabei warst. Du kannst das jetzt schon gut einschätzen. Was war deine Motivation und warum bist du drin?
letztlich zwei Punkte. Ich wollte im Umfeld mich einfach mit Unternehmern umgeben, die nochmal auf einem ganz anderen Level sind, was das unternehmerische Dasein angeht. Es ist schwierig genug, im anwaltlichen Umfeld irgendwie Unternehmer zu finden. Deswegen war mir klar, ich muss da irgendwie ein bisschen außerhalb des Anwaltssumpfes gucken. Und neben diesem Umfeld natürlich auch die Frage, wie können wir als Kanzlei wachsen? Wie gesagt, das ist, wenn man mal verstanden hat, dass der Anwalt nicht nur der Experte ist, sondern letztlich, wenn er das möchte, auch Unternehmer sein kann, dann natürlich die Frage, was muss ich da berücksichtigen? Wie kann ich irgendwie mein Unternehmen so fortentwickeln, so aufsetzen, die Strukturen, die Prozesse, die Systeme so bilden, dass ich sagen kann, okay, das wächst und ich kann das machen, was so auch meine Geniezone ist. Ja, ich muss jetzt nicht jeden administrativen Akt selbst vornehmen, wie das vielleicht am Anfang war, ja, nach der Gründung vor ein paar Jahren, dass man sagt, ich verschicke jede Rechnung selber, sondern dass man irgendwann sagen kann, okay, was ist denn das, was ich besonders gut kann? Ich bin seit über 10 Jahren Anwalt, habe im Konzern gearbeitet, habe verschiedene unternehmerische Aktivitäten gemacht, habe mit unterschiedlichsten Zielgruppen gearbeitet, habe da viel Erfahrung gesammelt und das bündel ich jetzt und das ist auch meine absolute Kernkompetenz. Und wenn ich mich nur noch darauf konzentrieren kann, dann bin ich auch wirklich in der Geniezone. Und in der Mastermind lernt man, wie kann ich denn den Rest organisieren, Thema Mitarbeiter, Prozesse und so weiter. Und das waren die zwei Punkte. Und ja, ich freue mich da sehr, dass ich dabei sein kann. Freue mich auch schon aufs nächste Treffen.
Wunderbar. Dominik, vielen Dank. An der Stelle Kontaktdaten verlinken wir. Wir verlinken auch die anderen Anwaltsvideos, die ich habe. Und natürlich auch die Kontaktdaten zur Mastermind. Das ist genauso. Einfach über Social Media eine Nachricht schicken und sagen, hey, ich interessiere mich für die Mastermind, packt eure Handynummer dabei, dann bekommt ihr einen Anruf, dann klären wir das ab. Was bekommt ihr für Leistungen und passt ihr da rein? Das ist leider, was heißt leider oder zum Glück, ist es in der Tat ein Auswahlverfahren. So, wenn ich mir die letzten 2 Jahre angucke, da hatten wir auf 4 Anfragen sind 3 reingekommen. Einer war dann nicht so weit, passte irgendwie nicht, aber so von 4, 3 kommen rein, ihr müsst aber vorher das Gespräch suchen. So, Dominik, vielen Dank. Ich wünsche dir fette Beute. Wir sehen uns allerspätestens bei der nächsten Mastermind und ich hoffe, dass du viele Anfragen bekommst von meiner Community, die das gehört und gesehen haben und sagen, ups, möglicherweise macht es Sinn, das Geld vorher zu zahlen, bevor ich vor einem Richter stehe und irgendwie richtig viel Geld dort lasse. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Dirk. Vielen Dank.